Zwischen Zeitenwende und Doppelwumms bewegt sich die Kommunikation des Kanzlers. Die beiden Begriffe stehen für den Mann, der an emotionalen Reden zu seinem Volk eher spart. Heute musste eine Regierungserklärung her, statt der Verabschiedung des Haushaltes, der seit dem Urteil aus Karlsruhe neu gestrickt werden muss. Und dafür gab es keine Entschuldigung des ehemaligen Finanzministers Olaf Scholz, was wiederum die Opposition in Rage brachte. Das Vertrauen in den Regierungschef sinkt. Kanzler in der Krise, scheitert die Methode Scholz? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Ganz klar ist, die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es.
Was Sie hier vorgetragen haben, sind doch rein technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt.
Die Regierungserklärung und die recht hitzige Debatte heute im Bundestag. Herzlich willkommen aus Berlin. Reden wir darüber mit diesen Gästen. Ich begrüße Katja Mast von der SPD. Sie ist erste parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion und schon seit 2005 im Bundestag. Herzlich willkommen Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU, Vorsitzender der Grundsatzprogrammkommission und seit 2009 im Bundestag. Herzlich willkommen Stefan Lambi, Autor und Dokumentarfilmer. Er hat Olaf Scholz seit 2021 begleitet für zwei intensive Buch- und Filmprojekte und auch viele andere Akteure der Regierung. Helene Brubowski ist bei uns, sie ist Politikkorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin. Frau Mast, das war eine Regierungserklärung, wo viele vorher gesagt haben, da sind wir mal wirklich gespannt, was jetzt kommt. Und viele hatten auch eine Entschuldigung erwartet für das, was da passiert ist in diesem Urteil in Karlsruhe. Hätte Olaf Scholz sich entschuldigen müssen? Das hat er heute nämlich nicht getan.
Ich finde nein, aber das kann ja jeder für sich betrachten, ist aber nicht die zentrale Frage. Die zentrale Frage ist ja, wie gehen wir mit diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts um? Das ist herausfordernd, das ist für alle, die Politik machen, herausfordernd, zumindest im Bund und Land, weil es ist ja nicht nur der Bund betroffen, sondern auch die Landesparlamente und die Landesregierungen vor allen Dingen, weil das Bundesverfassungsgericht hat uns auf den Weg gegeben, dass wir zwar Gelder mobilisieren können für besondere Krisensituationen und besondere Herausforderungen, aber dass wir das jedes Jahr tun müssen und die auch in dem Jahr ausgeben müssen. Und bisher haben wir gesagt, naja, so eine Naturkatastrophe, zum Beispiel Ahrtal, da könnte es auch sein, dass man länger Geld braucht und es einmal beschließt für längere Zeit. Das geht jetzt nicht mehr und jetzt müssen wir damit umgehen. Aber es ist eine
Herausforderung. Aber gab es die Antworten denn darauf? Gab es die Antworten, wie es jetzt weitergeht? Naja, es gab keine Entschuldigung und es gab aber auch keine Antworten.
Aus meiner Sicht gab es Antworten, vor allen Dingen dazu, was ist wichtig. Sowohl die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass egal ob Kindergeld, Wohngeld, was auch immer weiter bezahlt wird, wir haben ja keine Krise, wie es immer suggeriert wird, dass wir ähnlich wie in den USA letztendlich davor stehen, dass der Staat gar kein Geld mehr ausgeben kann. Das ist alles nicht die Situation, in der wir uns befinden, sondern wir müssen für 2024, für 2023 haben wir das ja jetzt auf den Weg gebracht oder bringen es diese Woche auf den Weg, die Fragen beantworten. Es geht um viel Geld, das wir mobilisieren müssen, damit wir das bewegen, was die Menschen bewegt, nämlich sichere Arbeitsplätze für die Zukunft und den Strukturwandel gestalten.
Also keine Kritik an der Regierungserklärung von Ihrer Seite. Herr Linnemann, der ehemalige Bundesfinanzminister und frühere Bundestagspräsident Schäuble hat davor gewarnt, dass man aus diesem Urteil, dass man dazu zu hämisch reagiert. Dass man da, jetzt gab es heute heftige Töne in der Debatte. Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird ausgelacht, auch von Ihrer Fraktion. Ist das die richtige Reaktion auf eine solche Krise?
Nein, auslachen ist nicht die richtige Reaktion, aber dass mal so ein bisschen Stimmung in der Bude ist und dass es mal zur Sache geht im Deutschen Bundestag, finde ich nicht schlimm. Es ist entscheidend, dass die Bürger sehen, dass wir Opposition sind und etwas anders sehen. Und deswegen bin ich auch persönlich enttäuscht von der Rede vom Bundeskanzler. Ich habe eine SMS bekommen von einer Bürgerin, von einer Nachbarin von mir, die sagte, ich weiß nach der Rede nicht mehr, als ich vorher weiß. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ich habe noch nie eine Situation in Deutschland erlebt, wo die Unzufriedenheit so groß ist mit der Regierung, wo man es auch persönlich merkt. ob beim Skatspielen, wenn ich beim Fußball bin, jeder spricht mich an, weil keiner weiß, wo will dieses Land hin, was ist das Ziel? Ich meine, der Bundeskanzler muss ja keine Vision titulieren, sondern einfach mal etwas formulieren, wo wir hinwollen. Und das
wäre wichtiger gewesen auch als, als eine Entschuldigung für das, was dein...
Ja, Entschuldigung, klar, es ist sein Fehler gewesen. Er hat diese Konstruktion gewählt. Er hat einfach, ich sag mal, bildlich gesprochen, Schuldensäcke in den Keller gestellt und hat gesagt, ich nehme die nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr hole ich die raus und dann widme ich noch den Zweck um, nutze sie nicht für Corona, sondern für andere Zwecke. Klar, aber am Ende des Tages möchte ich nicht, ich meine, man kann es ja mal offen sagen, die Leute trauen uns immer mehr zu im Moment. Das liegt aber auch an der Schwäche der Ampelpartei. Das hängt nicht nur mit unserer Stärke zusammen. Und viele Leute sagen, wenn ihr es jetzt nicht schafft, dann ist niemand mehr da, der aus der demokratischen Mitte dieses Landes, dieses Land in die Zukunft führt. Und deswegen keine Schadenfreude, sondern Verantwortung. Den Rucksack, den wir tragen, der ist jetzt schon schwer.
Klang aber doch ziemlich nach Schadenfreude heute vom Ton her, Herr Lambi. Oder Klempner, der macht. Also wer hat da den Ton heute verfehlt? Die Regierung oder die Opposition?
Also ich war auch im Plenarsaal und ich war gleich doppelt erschrocken. Also ich war erschrocken wegen der Planlosigkeit des Bundeskanzlers in seiner Rede. Hab da mehr erwartet. Und ich war erschrocken wegen der Reaktion und ich habe das ganz anders empfunden als Sie, Herr Lindemann. Das war jetzt nicht ein bisschen Stimmung in die Bude bringen, sondern der Bundeskanzler wurde ausgelacht von der AfD und Teilen ihrer Fraktion. Und ich finde diese Situation nicht zum Lachen, sondern sie ist verdammt ernst. Und das war keine Sternstunde des Parlamentarismus. Hier geht es richtig um was. Und da geht es nicht darum, Stimmung zu machen, sondern gemeinsam über alle Fraktionsgrenzen hinweg nach Lösungen zu suchen. So ist die Situation und eben nicht zum Lachen.
Jetzt sagen wir, die andere Seite sagt dann, dass wir in dieser Situation sind, liegt nun mal an der Ampelkoalition und an diesem Bundeskanzler und ehemaligen Finanzminister. Frau Probowski, was hätten Sie sich erwartet heute von dieser Regierungserklärung?
Naja, wenn jemand eine Regierungserklärung abgibt, dann erwartet man, dass er was liefert. Ja? Also, und das war tatsächlich so, das ist jetzt schon gesagt worden, dass er einfach nicht konkret geworden ist. Also klar ist, aber das war schon vor ein paar Tagen klar, dass es einen Nachtragshaushalt gibt für 2023, dass die Schuldenbremse noch mal ausgesetzt wird für 2023, weil es ja auch anders gar keine Möglichkeit gibt. Aber wie es weitergeht, und zwar weder konkret, wie soll der Haushalt jetzt eigentlich gestrickt sein, was ist mit 2024 und der Schuldenbremse, weder darauf gab es eine Antwort, noch auf das generelle Problem dieser Quadratur des Kreises, die Ampel ja versucht hat hinzubekommen, einerseits die Schuldenbremse einzuhalten und andererseits diese großen Investitionen in den Klimaschutz und die Transformation der Wirtschaft und die enormen Ausgaben für den gesamten sozialen Bereich, wie das zusammengehen soll, was ja ein logisches Problem eigentlich ist und immer gewesen ist und ja auch nur gelöst werden konnte, indem man eine Konstruktion gewählt hat, die jetzt, wie sich erwiesen hat, eben nicht verfassungsgemäß ist. Und darauf hat man sich Antworten erwartet. Also ich denke, die Bürger haben es getan, die anderen Parteien haben es getan. Ich denke auch, die Koalitionspartner haben es getan und die SPD-Fraktion sicherlich auch. Die hat ja auch nicht an allen Stellen geklatscht. Der Rede habe ich gesehen, zum Beispiel, als es um die Gas- und Strompreisbremse ging, war ja auch in ihren Reihen wahrscheinlich die Verwunderung groß, weil das ja vor zwei Tagen noch geheißen hatte, dass die SPD... Ja, okay, habe ich anders gesehen. Wie auch immer. Aber es war insgesamt eine Rede, die auch mich einigermaßen ratlos zurückgelassen hat. Und man fragt sich, warum hat er jetzt eigentlich diese Rede gehalten, wenn außer diesen Worten, die man schon kennt, you never walk alone, wir sind für euch da, keine Antwort kam.
Mhm. Frau Maas, was hätten die Bürger gebraucht, Ihrer Meinung nach? Weil, was wäre das Wichtigste? Weil anscheinend kommt ja die Botschaft des Kanzlers nicht so an. Die Umfragen sind im Keller. Es wird der Ampel nichts mehr zugetraut. Und Herr Scholz persönlich wird dafür auch natürlich verantwortlich gemacht. Was wäre richtig gewesen? Was wäre wichtig gewesen, den Bürgern zu sagen?
Naja, für mich, also ich würde schon gerne noch mal darauf eingehen, weil die Energiepreisbremsen, das ist ja der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der de facto auch betroffen ist von dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Also das, wo wir dafür gesorgt haben, dass die Menschen erstens im Winter nicht frieren und zweitens, dass wir auch die mit dem Ukraine-Krieg verbundenen Preissteigerungen teilweise kompensieren und Sicherheit geben. Und der Bundeskanzler hat aus meiner Sicht heute da was Wichtiges gesagt und auch Bemerkenswertes. Und deshalb hat auch meine Fraktion geklatscht. Deshalb will ich das noch mal sagen. Er hat nämlich gesagt, wir setzen die zum 31.12. aus, weil die Energiepreise so nach unten gehen, dass es nicht zu erwarten ist, dass wir da quasi gegen steuern müssen und hat gleichzeitig das Versprechen gegeben, dass wenn sich daran etwas ändert, dass wir in der Bundesregierung, in dieser Koalition jederzeit handlungsfähig sind. Und das ist ja die Sicherheit, die die Bürgerinnen und Bürger brauchen. Und letztendlich ist für mich als Sozialdemokratin wichtig, dass wir einen Bundeskanzler haben, der sagt, die Zeiten sind herausfordernd, wir haben jetzt viel zu bewegen, das werden wir im Dezember tun gemeinsam, aber wir tun das auch mit einer klaren Richtschnur in dieser Koalition, in dieser Ampel. Wir haben den Wert der Arbeit und den Respekt vor Arbeit im Blick. Wir haben die immensen Transformationsleistungen. Der Bundeskanzler war sehr konkret, was Stahl, was Chips anging, was Batterieproduktion und vieles weitere anging. Und dann hat er gesagt, und wir müssen am sozialen Zusammenhalt arbeiten. Und das ist dann eben auch nicht so leicht, jeden Tag ein neues Detail in der öffentlichen Diskussion zu haben, weil das verunsichert die Bürgerinnen und Bürger. In dieser Bundesregierung wird von allen drei Partnern an einem Gesamtkonzept gearbeitet. Und wenn das vorliegt, wird es auch präsentiert.
Das heißt, die Bürger sollten sich da noch gedulden. Ist das die richtige Maßnahme?
Also die Frage stellt sich schon, und Frau Bobrowski hat es richtig gefragt, warum diese Rede jetzt? Also er hätte sie vor 2 Wochen halten können oder hätte sie in 1,5 Monaten halten müssen, dann, wenn es was zu erzählen gibt. Im Moment gab es wirklich nichts wirklich zu verkünden. Also die Hauptbotschaft war, er ist noch da und er redet. Also so kommt es bei der Bevölkerung an, da bin ich mir ziemlich sicher. Das war jetzt ja keine Rede an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, sondern hat sich an die Bevölkerung gewandt. Und da muss mehr kommen. Also es muss Orientierung geben. Sie fragen, was erwartet die Bevölkerung? Und die wollen schon wissen, wie ist die Regierung in diese Lage geraten? Also es ist, um eine Metapher aus dem Verkehr zu benutzen, es ist ein Totalschaden eines Fahrzeuges. Und er hat so getan, als sei es ein Blechschaden. Und man möchte wissen, wie ist die Situation? Warum sind Sie da falsch abgebogen? Wie ist das gekommen? Welche Rolle hat er? Und wie kann man das jetzt reparieren? Und also jetzt kann man über Fonds reden und technische Verfahrensfragen, aber ich glaube, die Bevölkerung erwartet was völlig anderes.
Herr Lindemann, ist das der Punkt, dass zu wenig erklärt wird? Ist das ein Punkt, wo Sie, weil es gibt ja nun auch genug unionsgeführte Ministerpräsidenten, die ja vor ähnlichen Problemen jetzt stehen durch dieses Urteil in Karlsruhe, die auch natürlich überlegen müssen, wie sie mit ihrem Haushalt klarkommen. Also wie schafft man es, den Bürgern ja das Gefühl zu geben, hier ist eine Regierung, die macht das Richtige für euch?
Indem man einfach ehrlich ist. Man muss ja jetzt Prioritäten setzen und das macht Politik nicht gerne, weil dann tut man ja Menschen weh. Man verspricht ja lieber das Blaue vom Himmel. Und das gilt auch für uns als Opposition. Ich habe auch intern in der Runde letztens gesagt, auch Friedrich Merz, wir werden ein Wahlkampfprogramm schreiben, wo wir nicht alles versprechen können. Und jetzt ist dieser Fall eigentlich ein Segen für die nächsten Generationen, dass man nicht mehr einen Haushalt oder die Schulden...
Sie haben ja schon gesagt, Bürgergeld muss wieder gekürzt werden und Kindergrundsicherung. Sind das die richtigen?
Ja, wir sind zumindest mal...
Energiegesetz wollen Sie auch abschaffen.
Ja, ich habe bis heute noch nichts gehört vom Bundeskanzler oder von dieser Koalition, was sie machen will. Wir gehen als Opposition nach vorne und sagen, wo wir Sparmöglichkeiten sehen und wo wir gerne wieder wachsen wollen. Und ich glaube, das ist das Problem, dass sich Herr Scholz, aber auch die Parteien im Deutschen Bundestag hinstellen, sagen, es gab dieses Urteil, aber nicht die Konsequenzen daraus definieren. Der Bürger weiß doch, irgendwas passiert jetzt. Ja, es ist ein Totalschaden. Was passiert? Das Auto kann wahrscheinlich nicht repariert werden beim Totalschaden. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir die Mobilität von morgen organisieren.
Die Frage ist aber nur, ob man den Fahrer auswechselt.
Ja, das ist jetzt Wohlfall. Das muss die Koalition wissen, ob sie noch regierungsfähig ist oder
sowohl
nicht.
Sowohl Friedrich Merz als auch Markus Söder haben schon Neuwahlen gefordert. Was fordern Sie denn?
Ja, ich glaube einfach, dass dieser Bundeskanzler vielleicht, wenn schönes Wetter ist und solche Reden hält, wahrscheinlich gut ankommt. Aber wenn es stürmisch ist, dann brauchst du Persönlichkeiten, die Widerstände aushalten, die jetzt nicht überall beliebt sein wollen, aber dem Land Orientierung und Führung vorgeben.
Gerd Schröder ist jetzt ja niemand, der immer beliebt sein will. Aber ich würde noch mal ganz gern nachhaken. Möchten Sie auch Neuwahlen? Halten Sie es für richtig?
Es ist ja gar nicht so leicht, Neuwahlen durchzusetzen, weil da sitzen ja Abgeordnete im Deutschen Bundestag und die möchten ja im Bundestag bleiben. Die kriegen Diäten, die planen damit. Die wollen sich ja nicht selbst abschaffen.
Aber das
heißt, es müsste schon viel kommen. Tut mir leid, ich sage einfach mal die Wahrheit.
Die Probleme müssen gelöst werden.
Die Wahrheit ist, dass natürlich Abgeordnete sich nicht selbst abwählen wollen. Ist doch total normal. Das kann man doch auch mal aussprechen.
Also ich finde das gar nicht. Die Forderung von Friedrich Merz und Markus Söder ist
richtig. Nein, die ist richtig, weil wir, sage ich auch selbstkritisch, wir wurden vor 2 Jahren abgewählt, weil wir nicht mehr gut genug waren. Und heute nach 2 Jahren sind wir, Frau Plättner, wieder regierungsfähig. Das Grundsatzprogramm ist fertig, wir sind geschlossener denn je und wir sind regierungsfähig. Und heute würde ich sagen, ja, wenn es zu Neuwahlen käme, wären wir bereit und würden es auch mit durchziehen. Mhm.
Frau Bobos, ja, vielleicht jetzt zum einen wollte ich sagen, zum Thema Neuwahlen rechtlich gesehen ist es ja gar nicht so einfach. Also ich finde das jetzt eine ehrliche, kann man sagen, Erklärung, die aber natürlich auch ein bisschen traurig ist, weil das Abgeordnete im Bundestag bleiben wollen und deswegen es keine Neuwahlen gibt, finde ich jetzt als Bürgerin keine ausreichende Erklärung. Aber in der Tat ist es ja so, dass es von der Verfassung her vorgesehen ist, dass im Prinzip sich der Bundestag nicht ohne weiteres so auflösen kann. Und wir haben das in der deutschen Geschichte, ich meine, zweimal erlebt. Und einmal stand es auch da verfassungsrechtlich auf wackeligen Beinen bei Schröders Misstrauensvotum. Ich glaube, dass in dieser Situation, in der wir uns befinden, Neuwahlen, das wirklich komplett falsche Signal sind. Und zwar, also ich denke immer so, man hat immer den Eindruck, ja, wir haben eine große Krise. Und schon vor dem Urteil hatten alle den Eindruck, wir haben eine große Krise, weil diese weil das Migrationsthema die Menschen aufwühlt, die Kommunen überfordert und so weiter. Da war die Suche nach Lösungen, da war das schon extrem schwierig. Und man dachte, also ich beobachte ja vor allem die Grünen und eine Partei in Aufruhr wegen der Migration. Dann kam das Urteil und es kommt immer noch was obendrauf und noch was obendrauf. Also der Berg an Problemen ist riesig. Und in dieser Situation in einen Wahlkampf zu gehen, muss man wirklich sagen, Entschuldigung, da hat das Land andere Probleme und da sollen die gewählten Politiker in ihren jeweiligen Rollen erstmal die Aufgaben erfüllen, bevor man sagt, jetzt, das ist wirklich nicht das Thema, das Deutschland jetzt braucht. Und vielleicht noch ein Wort zur Union, weil wir jetzt so viel über den Kanzler gesprochen haben und ich denke auch zu Recht kritisiert haben, ist natürlich die Union längst nicht so sortiert. Herr Lindemann, wie Sie das jetzt darstellen, das kann man schon an der Schuldenbremse sehen. Heute hat Friedrich Merz so getan, als wäre alleine der Berliner regierende Bürgermeister anderer Meinung. In Wahrheit ist ein Großteil der Ministerpräsidenten, auch ein Großteil der Wirtschaftsminister, übrigens auch der Unions, auch der Union, der Meinung, an der Schuldenbremse müsse sich was ändern. In der Partei, wenn man sich umhört, gibt es viel Kritik auch an der Art und Weise, wie Friedrich Merz führt. Er hat heute eine rhetorisch gute Rede gehalten, aber wo man auch sich fragen kann, was ist jetzt eigentlich die Rolle? Ist das jetzt die konstruktive Rolle der Union? Also über all das kann man reden und über all das wird in Ihrer Partei gesprochen und das wissen Sie auch. Also sozusagen, wir haben jetzt diesen einen Mann an der Spitze, der vollkommen unumstritten ist. So ist es schlicht nicht.
Ja, das gibt es hoffentlich in der Demokratie nie, dass einer unumstritten ist. Aber dass es in der Partei verschiedene Meinungen gibt und ich sag mal, diese Situation, Frau Borowski, die war doch vorauszusehen. Als wir 2009 die Schuldenbremse verabschiedet haben, war doch klar, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Schuldenbremse einen Sinn hat. Und das ist jetzt. Und jetzt auf einmal sagen alle, die brauchen wir nicht mehr. Diese Schuldenbremse gibt es doch für die nächsten Generationen, damit wir, wie jeder Bürger auch, einfach mit dem Geld, was er im Monat hat, auskommt. Und letzter Satz, man kann ja noch Schulden sogar machen mit der Schuldenbremse, dieses Jahr über 20 Milliarden. Das ist wie bei der Bank, du kriegst einen Kredit, aber irgendwann ist Schluss. Und ich finde, was für die Bürger gilt, muss auch für die Politik gelten.
Wenn es so einfach wäre,
Frau Maas. Also ich ärgere mich sehr über meine zwei männlichen Mitdiskutanten, die irgendwie von Totalschaden reden. Totalschaden würde bedeuten, wir haben keinen Cent mehr im Bundeshaushalt und können die Bürgerinnen und Bürger nicht mit den Rechten, die sie haben, letztendlich das auch liefern. Und da sind wir weit von entfernt. Wir haben keine amerikanischen Verhältnisse. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Diese Bundesregierung hat zwei Drittel ihrer Vorhaben abgearbeitet. Sie ist viel besser als ihr Ruf. Sie hat extreme Herausforderungen. Ich bin seit 2005 im Deutschen Bundestag. Ich habe noch keine Legislatur erlebt, in der so viele Krisen auf einmal von einer Bundesregierung gelöst werden. Und wir haben einen Bundeskanzler, der jeden Tag daran arbeitet, Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger zu bekommen, für die großen sozialen Fragen, für die ökonomischen Fragen, für die ökologischen Fragen und auch noch gemeinsam mit den Bundesländern beim Thema Migration gemeinsam Farbe bekennt und das nach vorne entwickelt und in Europa zu einer Einigung führt, die es bisher noch nie gab. Ich finde dieses Schlechtreden der Bundesrepublik Deutschland und der Arbeit, die wir jeden Tag leisten, das ist unerträglich und es ist unverantwortlich, weil es verunsichert die Menschen in diesem Land.
Aber noch mal eine kurze Nachfrage. Was denken Sie denn, woran es liegt, dass der Ruf so schlecht ist dieser Regierung? Weil tatsächlich ist es so, es gibt eine Menge Gesetzesvorhaben und zu der Hälfte dieser Gesetzesvorhaben hat die Union auch zugestimmt. Also warum steht gerade auch die SPD da so schlecht da?
Also ich glaube, dass
an der Kommunikation des Kanzlers.
Kommunikation des Kanzlers ist nicht das Thema, sondern wir haben, die Menschen sind verunsichert. Und natürlich ist ein Krieg in der Ukraine, das, was die Hamas, den Terror in Israel macht, jetzt auch das Urteil. Ich will nicht dem Verfassungsgericht irgendwie sagen, das wäre nicht okay, das Urteil, aber das sind ja alles Dinge, die die Menschen verunsichern, plus die Corona-Pandemie. Und wir haben an jeder Stelle in einer anspruchsvollen Koalition, das ist es tatsächlich, eine anspruchsvolle Koalition, die aber gemeinsam nach was vorne will, gemeinsam Lösungen gefunden für die Bürgerinnen und Bürger. Darum geht es am Ende des Tages. Es geht nicht darum, was ich mir in den Kopf gesetzt habe oder sonst jemand, sondern dass wir dieses Land voranbringen. Und wir hatten Riesenstaus, was den Ausbau erneuerbarer Energien, die ganze Energiewende angeht. Und wir liefern jeden Tag. Und ich glaube, dass ein Teil der Verunsicherung auch mit diesen großen Krisen zu tun hat. Und natürlich, weil wir auch sehr viel Reformprojekte angehen, auch die Planungsbeschleunigung.
Zum Beispiel die Ukraine-Krise, Herr Lambi, da hatte der Kanzler, wogegen hieß es sehr oft, er ist besonnen, er hat dafür viel Respekt bekommen, auch von der Bevölkerung. Da stand er doch eigentlich besser da als jetzt.
Ich würde zunächst einmal was an zu Ihrer Kritik sagen. Also Sie haben die Krisen korrekt aufgezählt. Die Krise, die wir jetzt erleben, ist allerdings eine hausgemachte Krise. Das ist keine Naturkatastrophe, das ist kein Krieg, sondern das ist eine selbstgemachte. Und da kann man schon mal davon sprechen, warum dieser Unfall sich ereignet hat. Das hätte ich erwartet vom Bundeskanzler. Deshalb Totalschaden versus Blechschaden. Das ist kein Blechschaden, das ist was Größeres und das kann man auch mal erklären, auch der Bevölkerung erklären. So viel dazu. Ukraine. Ja, Sie haben das richtig beschrieben. Der Bundeskanzler, und ich habe ihn in der ganzen Phase begleiten können für einen Film und ein Buch, hat aus meiner Sicht den richtigen Ton getroffen. Das hat ja sogar Friedrich Merz heute in der Debatte noch mal erklärt. Er hat gesagt, ihre erste Regierungserklärung am 27. Februar 2022 war angemessen. Und ich fand auch die Unterstützung der Ukraine, sogar das zögerliche Verhalten, das lange Nachdenken, aus Sicht einiger zu lange Nachdenken, welche Waffen werden geliefert, fand ich angemessen angesichts der Bedrohung. Also insofern rede ich nicht von einem Totalschaden der Regierung, sondern in dieser speziellen Situation, in dieser haushaltspolitischen Situation. Das ist ein Totalschaden. Ich rede nicht von amerikanischen Verhältnissen, wie Sie es mir unterstellt haben, sondern ich rede von einer ganz konkreten, von einem Regierungsversagen. Das muss man so benennen und der Bundeskanzler trägt dafür die Verantwortung. Nicht Werner Gatzer als Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums, sondern der ehemalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Dazu hätte ich gerne ein Wort gehört. Das kam nicht. Chance verpasst.
Ja, und also interessant ist ja auch, dass der Kanzler auch heute, und das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit, auch wirklich so tut, nicht nur, dass er nicht konkret was sagt oder um Entschuldigung bittet, sondern er tut ja so, als würde er so präsidial über allem stehen. Also das finde ich einen ganz interessanten, kann man vielleicht als Beobachterin sagen, Regierungsstil, der auch ein bisschen an die späten Jahre Angela Merkel erinnert. Ja, also so, als sei das auch die direkte Reaktion nach dem Urteil, als er gesagt hat, ja, wir respektieren dieses Urteil, auch wenn wir anderer Meinung sind, und tat so, als sei eigentlich gar nicht großartig was passiert. Und das ist bei einer Konstruktion, die man sich selber ausgedacht hat und ich sage jetzt mal einerseits die Zustimmungswerte für die Ampel, aber auch insgesamt die politische Lage in Deutschland, diese tiefe Verunsicherung, die wir haben, dass man da nicht auch als Mittel gegen den Verdruss, ja, mal Verantwortung übernimmt und nicht nur in einer Floskel, sondern auch in Form von einer glaubhaften Erklärung, Herr Lambi hat schon gesagt, für das, was passiert ist, dass man selber dafür einsteht. Also das ist ja das, was man im Miteinander, im persönlichen Miteinander erwartet, dass jemand sich bekennt zu dem, was passiert ist. Und Fehler sind ja verzeihlich, ja, wenn man die Konsequenzen draus zieht, wenn man das beseitigt, aber nicht, wenn man so tut, als sei das irgendwie übereingekommen.
Das hätte das nichts mit einem zu tun.
Ja, als habe das nichts mit einem zu tun. Und Herr Gatzer muss jetzt zum Jahresende die Regierung verlassen. Und ist das jetzt das Opfer? Und alle anderen machen so weiter und tun so, als sei das irgendwie jetzt ein Missgeschick. Mhm. Das ist, man kann das so machen. Ich will nur sagen, das ist keine Strategie, um das Vertrauen in Politik insgesamt, und damit sind Regierung und Opposition gemeint, zu erhöhen. Sondern es ist genau das Gegenteil.
Ich würde mal ganz gerne einmal nachhaken, Herr Lambi, weil Sie ja halt eben wie Herrn Scholz so lange begleitet haben, aber natürlich auch Angela Merkel gut kennen. Und ist das so ein Punkt, wo Sie sagen, der Mann kann einfach nicht anders oder der will nicht anders?
Der, nee. könnte, also ich muss es im Konjunktiv formulieren, weil ich ihn sowohl vor wie hinter der Kamera erlebt habe, über einen langen Zeitraum, also im Wahlkampf und auch jetzt als Bundeskanzler, der ist hinter der Kamera schon deutlich anders. Er spricht auch Klartext, er kann sehr verletzend sein, er kann auch sehr witzig sein. Also all das, was er vor der Kamera und in großen Reden sich verkneift. Von ein, zwei Ausnahmen abgesehen, ich erinnere an die Rede in Falkensee, da hat er sich mächtig aufgeregt und ist geradezu aus dem Hemd gesprungen. Also daran kann man ablesen, der kann anders sein, aber er hat sich dafür entschieden. Und ich würde seine Methode als die Methode eines Sparkassendirektors bezeichnen. In dem Sinne, ich mag zwar langweilig sein, aber ich bin seriös und ihr könnt mir vertrauen. Und deshalb berührt diese Krise gerade den Kern seines politischen Stils. Also er will und signalisiert den Bürgerinnen, eure Einlagen sind sicher. Das haben wir auch in der Geschichte der Bundesrepublik abgespeichert in der Finanzkrise. 2009, als das losging mit der Schuldenbremse. Merkel und Steinbrück. Also das ist der Sparkassendirektor Olaf Scholz. Und wenn der jetzt offenkundig Fehler macht in seinem Kernbereich, verunsichert das die Bevölkerung. Und jetzt noch ein Satz zu der Opposition. Wenn die Opposition sich derartig erhebt über den Bundeskanzler und, ich komme an den Anfang zurück, ihn auslacht, sagt, er kann es nicht und nach Neuwahlen ruft, damit spielt man nicht. Das verunsichert die Bevölkerung zusätzlich.
Was wäre denn Friedrich Merz im Bild des Sparkassendirektors?
Es gibt genau eine politische Gruppierung im Parlament, die das nutzt. Und das ist nicht die Union, das ist die AfD. Und deshalb, Herr Lindemann, seien Sie vorsichtig mit dem Ruf nach Neuwahlen.
Also Friedrich Merz hat heute keine Neuwahlen ausgerufen. Er hat in der Sache geantwortet. Ich fand,
er hat keine einzige Lösung geboten.
Ja, klar.
Keine einzige.
Ja, klar. Also erstmal hat er für mich eine herausragende Oppositionsrede gehalten, wo er gleichzeitig gesagt hat, was wir machen würden. Fast 10% des Haushaltes ist mittlerweile Bürgergeld. Die Menschen in Deutschland haben das Gefühl, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt. Das ist einfach so. Und es gibt einfach dieses Fordern und Fördern, Frau Maas, was Sie mal eingeführt haben vor knapp 20 Jahren, das gibt es heute nicht mehr. Und ich habe mir die Systeme angeschaut in den Niederlanden, ich hatte Schalten mit Dänemark, ich war in Japan. Überall dort gibt es ein System, dass wenn Menschen arbeitsfähig sind und Sozialleistungen erhalten, auch arbeiten gehen müssen.
Ist doch bei uns auch so.
Nein, ist es nicht. Nein.
Natürlich ist es so.
Nein, und bei der Kindergrundsicherung ist es so.
Carsten Lindemann, Sie haben zugestimmt diesem Gesetz.
Ja,
in namentlicher Abstimmung
haben
Sie diesem Gesetz zugestimmt. Und jetzt tun Sie so, als sei das der Untergang des Abendlandes.
Nein, wir haben zugestimmt, weil es die Sanktionen gibt. Es ist gar nicht schäbig,
ich meine
das total sachlich. Dieses Bürgergeld werden wir in der Form abschaffen. Es wurde klar gesagt. Wir wollen für Menschen da sein.
Was wollt ihr abschaffen?
Es soll wieder Fördern
geben. Was wollt ihr genau abschaffen?
Allein der Begriff.
Es gibt eine Vereinbarung mit allen
Langzeitarbeitslosen,
dass sie in Arbeit vermittelt werden müssen.
Sie haben mich gerade gefragt, ich habe Sie auch ausreden lassen. Das ist gar nicht schäbig, das ist Demokratie. Wir haben Vorschläge gemacht.
Welche?
Bei der Kindergrundsicherung werden 5.000 neue Beamte eingestellt im öffentlichen Dienst. Das sagt der Städtebund, der Landkreistag, das sind Experten. Das Geld geht in Bürokratie und nicht in die Kinder rein. Wir haben mehrere Vorschläge gemacht. Und das ist Oppositionsarbeit. Und ich sag mal, Lambi hat doch recht, und das gebe ich doch auch zu. So richtig freuen tue ich mich nicht. Warum? Weil 2/3, Frau Plättner, der Menschen der Politik gar nicht mehr zutrauen, die Probleme zu lösen. Wir sind Nummer 1 in einer Umfrage mit 14%, die CDU. Also 86% glauben auch nicht, dass die CDU die Probleme löst. Die SPD bei 9 und so weiter. Das ist doch das Kernproblem in Deutschland.
Das wäre doch dann, mit dieser Analyse müsste man doch sagen, okay, dann versuchen wir es gemeinsam hinzukriegen. Der Kanzler hatte ja auch im September diesen Deutschlandpakt angeboten. Ja. Wäre das nicht ein Punkt, wo man sagt, okay, so wie mit der Zeitenwende und der Bundeswehr, wir sind jetzt eine konstruktive Opposition.
Ja, aber dann muss doch wenigstens was kommen, wo wir daran glauben, Frau Plättner, dass die illegale Migration runtergeht. Das, was da gekommen ist, sorgt dafür, dass die Kommunen mehr Geld bekommen. Ja, aber wir müssen doch, wenn wir dem Deutschlandpakt zustimmen, Herr Lambi, dann müssen wir doch sicher sein, dass was bei rumkommt. Ansonsten gehen doch die Protestparteien und die Proteststimmen unter die Decke. Wir müssen doch bei unserer Überzeugung bleiben.
Wir verknüpfen jetzt gerade die Haushaltskrise mit illegaler Migration.
Nee, die Frage ist ganz schwierig, Carsten Lindemann. Also wirklich.
Frau Plettner hat mich gerade gefragt, warum wir beim Deutschlandpakt nicht mitgemacht haben. Dann ist meine Antwort gewesen, weil wir nicht dran geglaubt haben, dass man mit dem Deutschlandpakt für Migration die illegale Migration senkt. Okay, wir haben bewiesen, in der Ukraine-Krise haben wir bewiesen, dass wir als Opposition auch mitmachen.
Stimmt.
Wir folgen unseren Überzeugungen und das wird auch in Zukunft
so bleiben. Und die Überzeugungen sind dann in dem Fall erstmal Sozialsicherungen abzusenken.
Wenn Sie so einen Vorwurf, der zu Recht als Journalist...
Nein, das ist einfach eine Feststellung. Sie haben gesagt Bürgergeld und Grundsicherung.
Genau. Als Journalistin ist das völlig richtig, dass diese Frage kommt. Ich sage Ihnen nur, dass unser neues Bürgergeldsystem sozialer sein wird als das jetzige. Weil in Deutschland muss niemand arbeiten. Aber wenn jemand Sozialleistungen erhält und arbeiten kann, kann er nicht erwarten, dass andere, die jeden Tag aufstehen, für ihn das finanzieren. Und damit wollen wir brechen und ein faires System schaffen.
Das ist ja jetzt ein bisschen Kesselbuntes und viele einzelne Maßnahmen.
Wir sortieren es mal ein bisschen. Bleiben wir mal dabei bei der Frage, inwieweit kommen, also wenn man sagt, viele Leute sind verunsichert und sie trauen weder Opposition noch Regierung eigentlich etwas zu. Also wo gibt es eine Möglichkeit, dass sie sagen, okay, mit einer Partei wie der Union, damit man eben auch die AfD da kleiner hält, zu sagen, wir machen konstruktive Vorschläge.
Also zuerst mal bin ich der Union dankbar, dass wir eine gemeinsame Lösung bei der Ukraine mit dem Sondervermögen über die Grundgesetzänderung gefunden haben. Und natürlich wäre theoretisch auch möglich, dass wir eine gemeinsame Lösung für die großen Strukturwandelfragen und den starken Industriestandort, der für uns alle wichtig ist, auch für die Handwerkerinnen und Handwerker, den Mittelstand, da hängt ja ganz viel mit hinten dran, da gemeinsam vorgehen. Aber Friedrich Merz hat das ja schon abgelehnt. Die Ministerpräsidenten sind da sehr viel geschmeidiger von der CDU, aber diese Lösung haben wir nicht. Aber ich möchte schon noch mal zu Punkten, die hier gerade gesagt worden sind, was sagen. Weil das Bürgergeld, ich finde schon bemerkenswert, wir haben das erst ja vor einem Jahr ungefähr verabschiedet mit den Stimmen von Friedrich Merz, mit den Stimmen von Carsten Lindemann, mit den Stimmen von Jens Spahn und so weiter. Nach einem Vermittlungsausschuss. Ich habe die Verhandlungen mitgeführt, auch mit der Union. Und das Ergebnis ist sehr gut. Und der Fokus des Bürgergeldes ist, das Bundesverfassungsgericht hat uns mit auf den Weg gegeben, wir müssen ein menschenwürdiges Existenzminimum in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und das haben wir. Und was wir neu geändert haben, ist, dass wir die Menschen langfristig in Jobs vermitteln und nicht Drehtüreffekte immer wieder haben. Für 3 Monate drin, dann wieder raus. Das ist für die Familien schwierig, für die Kinder, die dranhängen, für die Betroffenen. Das ist eigentlich der Fokuswechsel. Und das ist, wir stecken viel mehr Geld in Qualifizierung und in Nachhaltigkeit, in Vermittlung, in Arbeit. Das ist mir als Sozialdemokratin extrem wichtig, weil ich kann Ihnen sagen, ich bin Tochter einer alleinerziehenden Mutter, 4 Kinder, Halbtagsputzfrau, Sozialhilfe, Vater keinen Unterhalt bezahlt. Das ist meine Biografie.
Aber und Sie haben den Aufstieg geschafft,
Ich habe ihn auch deshalb geschafft, weil meiner Mutter die Arbeit wichtiger war, als Geld vom Staat zu bekommen. Das ist meine Lebenserfahrung. Und es gibt verdammt viele Menschen in diesem Land, die wollen Arbeit, auch im Bürgergeld. 20% arbeiten übrigens und stocken auf parallel. Und deshalb finde ich dieses Verhetzen des Bürgergeldes schäbig und falsch. Und ich kann ihn an vielen anderen Punkten auch aufmachen. Friedrich Merz fordert eine Rückabwicklung des Gebäudeenergiegesetzes. Das halte ich für grob fahrlässig, weil wir wissen alle, die Energiepreise werden steigen wegen der CO2-Bepreisung und zwar extrem. Das merken die Bürgerinnen und Bürger heute nicht. Und er will sagen, wir unterstützen dich nicht bei einem Heizungskauf. Nur das hilft den Leuten mit normalem Einkommen.
Und Arbeit lohnt sich immer in Deutschland. Ich würde gerne Frau Borowska noch mal zu Wort kommen lassen. Und ein bisschen auf die Zeit achten, Frau Borowska. Wenn Sie das jetzt hören, ist das der Punkt, wo man merkt, also gerade wenn es darum geht, eben zu priorisieren, wo wollen wir in Zukunft Geld für ausgehen, wo man merkt, gäbe es keine große Koalition mehr in Zukunft.
Naja, ja gut, es ist ja jetzt eine andere Rollenverteilung. Ja. Wer weiß, wie es wäre, wenn Sie zusammen regieren würden. Ich finde das im Prinzip wichtig für den demokratischen Diskurs, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt in der Sache. Ja, das finde ich erstmal, ich finde nicht, dass der... dass das Anforderungsprofil an die Union irgendwie sein sollte, jetzt das staatspolitische Verantwortung bedeutet, immer zu sagen, ja, ihr macht das schon gut. Das ist nicht ihre Rolle. Ihre Rolle ist, die kritisch drauf zu schauen und Alternativvorschläge zu machen. Das war ja übrigens auch ein Problem in der Zeit der Großen Koalition, dass man immer so den Eindruck hatte, naja, also vor allem in der Zeit, auch bevor die AfD in den Bundestag kam, ja, dass sich irgendwie alle mehr oder weniger einig sind. Und das ist ja auch das Erfolgsrezept der AfD, zu sagen, wir sind die einzige Alternative. Ja. Also es ist absolut richtig, dass die Union oder wer auch immer in der Opposition ist, in den Ländern sind es andere Parteien zum Teil, Alternativen aufzeigt, was halt, wo es dann falsch und auch, finde ich, gefährlich wird, ist, wenn es zu diesem überschwappenden unsachlichen, sich übereinander lustig machen wird. Also ich fand, Friedrich Merz hat heute eine, man würde jetzt sagen, im Rhetorikseminar würde man sagen, gute Rede gehalten. Aber der Schaden, der entsteht, wenn ein Bundeskanzler, eine ganze Regierung, jedes einzelne Regierungsmitglied irgendwie die Kompetenz abgesprochen wird. Also Sätze wie, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber so eine unfähige Regierung hatten wir. Er kann es nicht. Und auch die anderen, Robert Habeck, vollkommen unfähig, hat keine Ahnung von Wirtschaft. Und all solche Dinge bringen in der Sache gar nichts und zerstören Vertrauen, auf das Sie auch angewiesen sind, wenn Sie eines Tages wieder regieren. Also ich glaube, dieser Preis ist zu hoch für das, was Friedrich Merz dann im konkreten Fall erreicht hat. Und umgekehrt ist natürlich der Kanzler auch gefangen in seiner, ich sag jetzt mal, rechthaberischen Überheblichkeit. Darüber haben wir schon gesprochen, aber da kommt er leider aus dieser Rolle dann auch nicht raus, immer zu suggerieren, dass er ganz genau wisse, worum es geht und dass alle anderen im Grunde genommen, ich sag jetzt mal salopp, Vollidioten sind. Das ist alles, was einem Diskurs nicht gut tut, sondern diese Grundthese von, man muss es für möglich halten,
dass der andere auch recht hat. Können Sie das an seiner Rede heute belegen?
Naja,
diese These?
Also ich finde sein ganzes Gebaren zu sagen, ich weiß, wie es geht. Ja,
hat er das heute gemacht?
Na, er hat nicht einmal gesagt Entschuldigung.
Ja, dieses ich halte Kurs, wir machen eine richtige Politik für Deutschland und sozusagen alles andere ist verantwortungslos. Ich finde schon, dass das bei Olaf Scholz grundsätzlich in seiner Art Politik zu machen mitschwingt.
Aber der Bundeskanzler hat doch heute Leitplanken für die Gespräche, wie wir das für 2024 im Haushalt lösen wollen, ganz klar gegeben. Er hat ein Sicherheitsversprechen.
Wo wollen Sie sparen?
Er hat ein Sicherheitsversprechen an die Bürgerinnen und Bürger gemacht und hat gesagt, es gibt ein Gesamtpaket am Ende des Tages. Und ich werde mich nicht an heute Abend Carsten Linnemann daran beteiligen, unterschiedliche Punkte, wo man sparen kann oder nicht, beteiligen, weil genau das die falsche Debatte zum jetzigen Zeitpunkt ist, sondern wir werden ein Gesamtkonzept als Koalition vorlegen und diese Koalition ist handlungsfähig und wir werden das auch hinbekommen gemeinsam.
Aber also gar nicht, wenn ich ganz kurz noch sagen darf, dieses einfache Versprechen, wir werden das hinbekommen, ohne Wege aufzuzeigen, wie es geht, ist nicht der richtige Weg, zumal ich auch finde, und das ist aber noch mal eine andere Diskussion, die man vielleicht an anderer Stelle führen müsste, fand ich eigentlich schon, dass auch übrigens zu Zeiten der Großen Koalition schon, aber auch weitergeführt von der Ampel, dieses Narrativ gepflegt wird von der Regierung, dass man sagt, es gibt zwar eine riesengroße Krise, aber wir machen in Deutschland einfach so weiter, als wäre nichts gewesen. Also man kann ja auch mal drüber reden, was bedeutet eigentlich eine Krise, sei es Ukraine, sei es was auch immer und wie viel Verantwortung trägt eigentlich auch jeder Einzelne. Also diese ganze Geschichte von Doppelwumms, you never walk alone, Corona-Bonus und so weiter, kann man sich wirklich fragen, dieses Gießkannenprinzip, ist das eigentlich der richtige Weg oder muss man nicht vielleicht auch gesellschaftliche Gesamtanstrengung unternehmen und dann bräuchte man einen Kanzler oder auch einen Vizekanzler, der mal sagt, übrigens, es gibt jetzt große Krisen und das bedeutet, dass wir alle bestimmte Abstriche machen müssen. Und das ist das, was Olaf Scholz
nicht macht. Also die sogenannte Blutschweiß- und Tränenrede, die manche erwartet hatten, die war es ja jetzt nicht.
Ich will einen Satz klarstellen, einen Satz nur. Ich kenne Herrn Merz schon sehr lange. Er ist ein Überzeugungstäter, der hat Überzeugungen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Herr Scholz eine andere Rede gehalten hätte, wie zum Beispiel nach dem Ausbruch des Angriffs der Russen auf die Ukraine, hätte er heute eine andere Rede gehalten. Die Rede ist deshalb gekommen, weil er sich auch persönlich, ich habe dann nicht gelacht. Ich weiß nur, dass aus der SPD auch gelacht wurde bei bestimmten Sachen. Jetzt lass uns mal die Kirche im Dorf lassen. Ich will nur sagen, Friedrich Merz hätte eine andere Rede gehalten, wenn heute der Kanzler Perspektiven aufgezeigt hätte. Ist so.
Herr Lambe, warum schafft der Kanzler das nicht? Wir haben schon mehr darüber gesprochen, dass er halt einfach ja vor der Kamera da nochmal anders agiert als im Persönlichen. Aber könnte er es besser? Oder was gäbe es? Würde er sich beraten lassen? Also wenn er uns jetzt so zuhört, würde er so denken, ja, vielleicht könnte ich da doch was anders machen?
Naja, er wird beraten, er wurde beraten. Ich habe ihn ja auch im Wahlkampf begleitet. Der hat ja eine Erfahrung, die sich ihm und seinen Leuten tief festgesetzt hat. Nämlich, dass er mit dieser Art, die wir hier kritisieren,
also die Sparkassendirektorart.
Sparkassendirektorart, ist er Bundeskanzler geworden.
In jeder Wahrscheinlichkeit.
Im Vergleich zu denjenigen, die eher einer Politik der flinken Zunge angehören. Also wenn man sich die Geschichte der Wahlkämpfe der letzten, 15, 16 Jahre anschaut, also von Peer Steinbrück über Martin Schulz bis Armin Laschet, dann haben die alle wurden nicht Bundeskanzler, sondern Merkel, die auch eine Sparkassendirektorin war, im politischen Stil, hat sich durchgesetzt. Und Olaf Scholz hat sich gegen Armin Laschet durchgesetzt. Also warum sollte der Mann, der das als sein Erfolgsrezept verinnerlicht hat, jetzt von dieser Art ablassen? Und das ist auch, ich glaube, die Hoffnung der SPD, aber das könnten Sie besser sagen, dass Friedrich Merz, Entschuldigung, das müssen Sie jetzt ertragen, gegen Olaf Scholz kandidiert. Weil er ist eben nicht Typ Sparkassendirektor, sondern eher der Typ linke Zunge. Und im Vergleich vertrauen die Deutschen zumindest bislang. Also das kann sich,
der Investmentbanker
kann sich ändern. Also. Aber eher dem Typ eher langweilig, seriös. Und das hat sich ja auch, darüber haben wir eben gesprochen, in der Ukraine-Krise bislang bewährt. Mhm. Die Deutschen vertrauen jemandem wie Olaf Scholz. Das muss nicht dieser Olaf Scholz sein, aber diesem Politiker-Typus. Aber dann ist es ja umso
interessanter, wenn man ihm da vertraut, warum kann er das nicht umsetzen auf jetzt das Thema allgemeine Sicherheit, Haushalt? Das ist doch interessant.
Ich glaube, da
will ja sehen, wenn dann die Lösung auf dem Tisch liegt, ob die Leute vertrauen
also oder nicht. Da kommt er aus seiner Haut nicht raus. Und das werden Sie auch nicht erleben. Der Mann ist 65, der wird sich diesbezüglich nicht mehr ändern.
Vielleicht eine Vorbemerkung und einen Punkt, den ich noch schnell setzen will. Einmal die Vorbemerkung, Herr Merz war kein Investmentbanker.
Nein, ich meinte der Typ. Wenn er jetzt sagt, okay, Herr Scholz war auch kein Sparkassendirektor.
Ach so, in dem Vergleich. Ich finde es gut, wenn Menschen Erfolg haben in diesem Lande und mal nach vorne wollen. Genau. Aber der zweite Punkt, Herr Lambi, da haben wir einen Dissens vielleicht. Ich glaube, dass meistens in der Demokratie in Deutschland Regierungen abgewählt wurden. Ich glaube nicht, dass Scholz so offensiv gewählt wurde, sondern ich glaube, dass wir 2021 abgewählt wurden, weil wir nicht mehr gut genug waren. Deshalb ist Olaf Scholz Bundeskanzler geworden.
Kein Widerspruch.
Olaf Scholz sollte hatte nicht gewonnen als Parteivorsitzender, das müssen Sie auch zugeben.
Er hat nicht gewonnen als Parteivorsitzender, dafür ist er Bundeskanzler geworden, obwohl die ganze Republik nicht daran geglaubt hat. Genau. Aber ich will noch mal einen anderen Punkt machen zum Regierungsstil von Olaf Scholz. Es ist anspruchsvoll, diese drei Parteien zusammenzuhalten. Und wer das nicht glaubt, da muss einfach noch mal drüber nachdenken, dass Angela Merkel eine Koalition mit der Konstellation nicht gelungen ist, weder mit Grünen noch FDP. Und was wir in dieser Koalition haben, wir haben den gesellschaftlichen Diskurs in der Koalition und bilden ihn ab. Und das heißt, Lösungen gemeinsam zu finden, braucht auch Räume, wo wir uns austauschen können, damit wir Lösungen finden. Und deshalb ist so wichtig, dass wir einen Bundeskanzler haben, der nicht nur ein Moderator der Macht oder so irgendwas ist, sondern ein Bundeskanzler, der mit einer eigenen, klaren Haltung für Arbeit und Respekt dieses Land zusammenhält und nach vorne
entwickelt. Genau, das war so ein bisschen, was viele vermissen, dass er zwischen den Streithähnen FDP und Grünen öfter mal ein Machtwort spricht.
Wann ein Bundeskanzler ein Machtwort spricht, muss er ja auch nicht jeden Tag öffentlich machen, mal ganz nebenbei. Und am Ende des Tages geht es darum, das Land so aufzustellen, dass wir die Zukunft unserer Kinder im Blick haben und gute Arbeitsplätze haben. Und genau das ist unsere Leitschnur.
Ich wollte nur noch ergänzend sagen zu Herrn Lambi, ich glaube auch, dass er sich nicht verändert, weil ja auch dieser Umstand, dass er gegen jede Wahrscheinlichkeit und gegen alle Umfragen Bundeskanzler geworden ist, bestärkt ihn natürlich auch in dieser Haltung, dass das alles, was jetzt passiert, irgendwie gar nicht so wichtig ist, am Ende sozusagen abgerechnet wird am Ende. Und man hat den Eindruck, dass, also auch sollte er diese Runde anschauen, wird er sich wahrscheinlich mit den Schultern zucken und sagen...
Dazu hat er heute keine Zeit.
Wahrscheinlich hat er dann auch keine Zeit, aber er würde wahrscheinlich auch mit den Schultern zucken und sagen, ja, die wissen es ja auch alle nicht. Und wir werden schon sehen, was in 2 Jahren ist. Ja, das wird sich schon alles wieder finden. Und diese, also verschiedene Etappen in seinem Leben, also einerseits diese absolute Mehrheit in Hamburg, aber auch die Bundeskanzlerwahl hat ihn dazu gebracht, zu sagen, ich kann es einfach. So. Und das Interessante ist, dass jedenfalls, was nach außen sichtbar ist, nicht sehr viel ihn in diesem Glauben erschüttert. Und das wiederum erinnert ihn an die späte Kanzlerin, die auch der Meinung war, ich kann es. Und das ist immer nicht gut. Also Kritikfähigkeit ist grundsätzlich gut für Politiker, weil es die Politik besser macht und weil es die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der Bevölkerung erhöht. Und
glauben Sie aber, dass die Ampel dann noch hält?
Ich würde sagen, keiner in der Ampel hat wirklich ein Interesse an Neuwahlen, abgesehen von den verfassungsrechtlichen Problemen, die es ja auch da gibt. Und ehrlich gesagt sollte, glaube ich, die Opposition in dieser Situation auch nicht zu laut danach schreien, sondern ich glaube, es würde dem Land gut tun. Wer weiß, ob nächste Woche die nächste Krise kommt. Ja, aber die Hoffnung ist ja, dass man jetzt erstmal diesen Berg von Krisen in welcher Form auch immer konsolidiert und abarbeitet und dass die nächsten Wahlen dann kommen, wenn sie anstehen. Das wäre auch meine Prognose übrigens.
Und der Plan liegt aber in der Schublade vor? Sie wären vorbereitet, wenn jetzt irgendwas da scheitern würde?
Ja, sehr. Ich meine, geht es ja echt um viel. Es ist ja hier keine Augsburger Puppenspielkiste, sondern es geht ja wirklich hier um Verantwortung. Und die Ampel ist gewählt, sie muss regieren. Und wir sind Opposition, machen das konstruktiv, aber natürlich sind wir vorbereitet für den Fall der Fälle.
Herr Lambi, kommt der Fall der Hölle?
Die innenpolitische Stimmung wird sich im nächsten Jahr noch verschärfen. Ich glaube, das, was wir im Moment erleben, ist ein Vorspiel für das, was wir 2024 erleben werden. Liegt am politischen Kalender, 3 ostdeutsche Landtagswahlen, die Europawahl, gemeinhin eine Protestwahl, die amerikanische Präsidentschaftswahl. Also die Regierung startet mit sehr ungünstigen Vorzeichen in dieses möglicherweise schicksalhafte Jahr. Aber der Druck wird so groß sein, meine Prognose, und Sie fragen nach Prognosen, und Frau Bobrowski hat es richtig gesagt, die haben kein Interesse. Die FDP müsste befürchten, ins Parlamentarische auszuschießen. Und warum sollten die anderen beiden freiwillig von der Macht lassen?
Okay, gut. Das Schlusswort, Herr Lambi, Frau Mast, Herr Lehnemann, Frau Bobrowski. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen schauen wir mal wieder ins Ausland. Da gibt es ja nun auch genügend Krisen. Wir fragen Waffenruhe in Nahost. Was kommt danach? Und jetzt Phoenix der Tag mit Marc Steinhäuser. Bis dann. Tschüss.